Und er verspricht das, er möchte. Das ist der größte Wunsch. Ja? Wir sind ja als Menschen so ein bisschen ausgerichtet auf immer mehr, immer mehr, immer mehr. Aber hier dürfen wir das wirklich mal so aus voller Kehle singen, ja? Und sagen, wir brauchen mehr von dir, von deiner Gegenwart. Ja, darum geht es eigentlich auch heute Morgen. Wir kommen ja ins Finale vom Lukas-Evangelium. Wir haben die letzten vier Mal uns die Passion unseres Jesus Christus angeschaut, Kapitel 22 und 23. Und wir kommen jetzt heute wirklich so zum Finale des Lukas-Evangeliums, aber eigentlich auch zum Finale des ganzen Evangeliums. Die meisten, die hier sind, die haben ja diese Entscheidung getroffen. Wir haben ja in den letzten Wochen uns so die Konfrontationen angeschaut, die Jesus hatte mit Leuten während seiner Passion. Und die meisten von denen haben das halt abgelehnt. Aber die meisten, die hier sitzen, haben das für sich ganz persönlich angenommen. Jawohl, Jesus ist für meine Sünden ans Kreuz gegangen. Er ist mein Erlöser. Er ist für mich gestorben. Und doch glaube ich, annehmen zu können, dass viele von uns auch gleichzeitig gar nicht so richtig wissen oder vielleicht gar nicht so richtig das Leben mit dieser Auferstehung. Okay, Jesus ist gestorben für meine Sünden, aber warum braucht es jetzt eigentlich die Auferstehung? Warum ist sie jetzt so wichtig? Und wir beten das ja auch häufig. Danke, dass du für meine Sünden gestorben bist. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist. Das Kreuz ist auch Inhalt von unserem Glauben. Das ist auch das Symbol unseres Glaubens. Aber die Frage ist, wozu die Auferstehung? Und dazu kommen wir jetzt heute Morgen. Und wir schauen uns wieder vier Gruppen von Leuten an. Vier Gruppen von Menschen oder auch Menschen, die Jesus begegnen oder auch nicht begegnen, die nur davon hören, dass Jesus auferstanden ist. Und da glaube ich, dass es ganz wichtig ist für uns, dass Jesus oder der Heilige Geist, der ja hier das alles inspiriert hat, hier uns was sagen möchte, was beibringen möchte. Auch gerade uns alten Hasen vielleicht, die schon lang so in dieser Szene drin sind, ja, unterwegs sind. Gut, also seid ihr ready, dass wir uns da mal den Text anschauen? Ich habe heute ein bisschen weniger PowerPoint mitgebracht. Ist ja auch mal nicht schlecht, oder? Also ein bisschen weniger Text, trotzdem werden wir uns 35 Verse anschauen. Das Thema lautet, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Und die Bibelkenner wissen, das ist Teil dieses Textes. Und wir schauen uns das jetzt mal an. Wir schauen uns gerade mal die erste Gruppe von Menschen an, die eine indirekte Begegnung mit dem Auferstandenen haben. Sie sehen ihn nicht, aber sie hören, dass er auferstanden ist. Und da heißt es im Vers 1, an dem ersten Wochentag aber, ganz in der Früh, also Sonntagmorgen, kamen sie. Die Rede ist von den Frauen, die immer in der Nähe von Jesus waren. Ja, im Vers 10 heißt es, es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die übrigen mit ihnen. Sie kamen zu der Gruft, also hier haben wir so ein bisschen ein Bild von so einer Gruft, wie das ausgesehen haben kann. Und vor dieser Gruft wurde ein riesengroßer Stein gewälzt. Sie kamen zu der Gruft und brachten die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten, zur Salbung, einbalsamieren. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt. Man wird ehrlich nicht ganz schlau aus den Frauen, warum sie das überhaupt da mitgebracht haben. Denn wie gesagt, eigentlich befand sich vor so einem Grab ein riesen Megastein. Der wurde vor das Grab gerollt und den konnte man nicht einfach mal so wegrollen. Ja? Der war außerdem versiegelt mit einem römischen Siegel. Wie auch immer, sie kommen dahin und dieser Stein ist weg. Vers 3. Und als sie hingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Ja, ihr seht das hier im Bild. Leer. Aber es war nicht ganz leer und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da standen da zwei Männer in strahlendem Gewand bei ihnen. In Verlegenheit, was heißt das? Nun, in Verlegenheit deshalb, sie haben eigentlich nicht damit gerechnet, dass das Grab leer ist. Immerhin ist ja Jesus gestorben, oder? Nun, sie konnten es gar nicht fassen und sie sehen dort diese zwei Männer. Was waren das für zwei Männer? Wir wissen aus den anderen Evangelien, dass es Engel waren. Lukas sagt davon nichts, er redet einfach nur von zwei Männern. Sie wurden einfach als zwei Männer wahrgenommen. Interessant, oder? Also offensichtlich treten Engel auch als Männer auf. Bestimmt auch als Frauen, ja? Aber hier waren es halt zwei Männer gewesen. Wisst ihr, dass es wirklich Engel gibt? Glaubt ihr das? Also Schutzengel, ja. Der steigt dann bei 120 aus im Auto. Heißt es ja immer. Wobei ich weiß es nicht so genau, aber sollte sich schon an die Verkehrsregeln halten. Aber es gibt wirklich Wahnsinnsgeschichten von Leuten, die Engelserscheinungen hatten. Ich habe gerade neulich wieder eine Geschichte gelesen. Da war ein Mann, der wollte nachts eine Frau im Park überfallen. Er hat sie abgepasst. Er wusste, sie geht immer um die gleiche Zeit da durch. Und dann sieht er plötzlich, dass ein großer Mann neben ihr herlief. Und denkt, oh, nee, kann ich nicht machen. Und später stellte sich heraus, also wie das auch immer dann wie zusammenkam, die ganze Geschichte, diese Frau war total alleine gewesen. Ja? Dieser Mann hat einfach einen Engel gesehen. Und da gibt es ganz unzählige Geschichten vom World Trade Center, da gibt es einige Wahnsinnsgeschichten von Leuten, die überlebt haben. Da war eine Frau gewesen, da hatte stundenlang eine Stimme immer ihr zugesprochen. Sie war unter den Trümmern gewesen, sie wurde erst viele, viele Stunden später gefunden. Und da war eine Stimme in der Nähe und die hat immer gesagt, halt durch, du schaffst das, halt durch, hey, noch ein bisschen. Ich habe dann Geräusch gehört und. Und diese Frau wurde gefunden, aber diese Stimme von dieser Person nie. Da war überhaupt niemand in der Nähe gewesen. Und eigentlich hat die Frau deshalb überlebt. Also gibt es Wahnsinnsgeschichten. Hebräer 1, Vers 14 steht übrigens, die Engel sind so eine Art dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil erben sollen. Das heißt, du als Christ hast besonders eine Engel um dich herum, die dich beschützen, die auf dich aufpassen. Deshalb ist es wichtig, ich stelle mich jeden Morgen unter den Schutz von Jesus, unter den Schutz meiner Kinder, unter den Schutz des Blutes Jesu und da geschieht was, da ist was da. Okay, in Vers 5 heißt es, als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Gesicht zur Erde neigten, sprachen sie, also die Männer, die Engel, zu ihnen. Was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferweckt worden. Denkt doch daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert werden und gekreuzigt werden. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Und da erinnerten sie sich an die Worte. Jesus hat es so oft gesagt, dass durch seinen Tod die Sünde weggenommen wird, aber eigentlich wird durch die Auferstehung erst deutlich, zum einen, das ist der Beweis, dass er wirklich dem Tod die Macht genommen hat, dass er die Sünde besiegt hat und dass er den Teufel besiegt hat. Da sind ja schon viele gestorben, alle Religionsstifter sind irgendwie gestorben. Einige haben einen ganz spektakulären Tod gehabt. Das ist nichts Außergewöhnliches. Aber außergewöhnlich ist, dass der Tod diesem Jesus nichts anhaben konnte, weil er ohne Sünde war und hat ein neues Leben geschaffen. Hebräer, nochmal eine Parallelstelle aus Hebräer 7, Vers 25, da heißt es, daher kann er die auch völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen. Warum? Weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Das ist der springende Punkt. Jesus lebt. Er ist auferstanden. Ja, nicht nur, er ist irgendwo geistig, irgendwo so was Mystisches. Nein, er ist leibhaftig auferstanden. Er hat den Tod überwunden und ist dann leibhaftig zurückgegangen zum Vater und hat gesagt, genau so werde ich wieder zurückkommen. Und das ist die Bombe an der ganzen Geschichte. Ja? Das ist total wichtig. Doch hier steht hier eine Frage im Raum. Diese Engel fragen die Frauen, die dort sind, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Mit anderen Worten, ihr könnt euren Balsam und eure Kränze wieder mit nach Haus nehmen. Ja? Könnt ihr andere Namen draufschreiben. Könnt ihr irgendwann irgendjemand anders bringen. Dieser Jesus lebt. Den braucht ihr nicht einzubalsamieren. Ja? Diese Frauen, die hielten Jesus hoch in Ehren. Sie hielten auch ihren Glauben hoch in Ehren. Ja, sie taten im Grunde genommen das, was Uli letzte Woche gesagt hat. Da war ja auch eine Frau, die hat Jesus gesalbt. Auch sie kamen und sie wollten Jesus ehren. Sie wollten Jesus salben, ihm Ehre geben. Aber sie machen einen großen Fehler. Sie wollen Jesus, den Verstorbenen, ehren, aber sie rechnen nicht mit ihm. Versteht ihr? Für sie war offensichtlich mit der Kreuzigung, mit dem Tod ein Abschluss da gewesen. Da ist was passiert und das ist ganz bedeutungsvoll für uns. Ganz wichtig für uns. Wir waren nah dabei, emotional. Wir haben das alles gehört. Wir haben auch gehört, als Jesus ausrief, es ist vollbracht. Also ist was passiert und an ihn glauben wir und wir halten an ihm fest und wir wollen ihn ehren, aber sie kommen zu dem historischen Jesus, sie kommen zu den toten Jesus, ihn einzubalsamieren, ihn zu ehren. Und dann sagen die Engel, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und was würdest du machen, wenn jetzt plötzlich Jesus leibhaftig hier stehen würde? Echt? Das ist gut, dann hast du einen starken Glauben. Das ist der, aber ich denke, die meisten von uns würden erstmal, was ist denn das? Ja, so soll es eigentlich sein. Dass man sagt, wow, Jesus, ich wusste es doch, du bist hier. Er ist hier. Er hat gesagt, wo zwei oder drei zusammenkommen, schon in seinem Namen, ist er mitten unter ihnen, er lebt in dir. Er ist hier. Ist gegenwärtig, seine Engel sitzen hier, deswegen haben wir noch ein paar freie Plätze. Ja? Ah ne, die fliegen wahrscheinlich hier irgendwo. Ja, aber er ist hier, er ist leibhaftig, er ist da. Aber ist es nicht so, dass, ja, wir glauben das schon irgendwie, aber rechnen wir wirklich damit? Ich meine, jetzt schon, ja, jetzt sind wir hier in dieser heiligen Atmosphäre. Aber wie ist das morgen früh um 11 Uhr bei deiner Sitzung im Geschäft? Bist du dir bewusst, dass Jesus da ist, dass Jesus gegenwärtig ist, dass er mit dabei ist? Oder heute Abend, 22 Uhr, vorm Computer. Wenn die ganze Familie schon zu weit im Bett ist und du bist da im Internet rum am Chatten, bist du dir bewusst, dass Jesus mit dabei ist und die Engel, die sitzen alle drum rum? Ja, oh, ja, cool, was klickst du denn da gerade an? Interessant, ja. Ist dir das bewusst? Ist es nicht oft so, ist es nicht das der Punkt, dass wir oft in eine Sünde reinfallen, weil uns das gar nicht so bewusst ist, dass Jesus mit dabei ist? Oder? Jesus sagt in Matthäus 28, Vers 20, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Also jetzt ist Jesus hier, leibhaftig. Ich glaube, ob wir das wollen oder nicht, manchmal geht es uns so wie den Frauen. Wir verehren einen historischen Jesus. Wir singen von Jesus. Wir singen diese Lieder, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist und wir denken darüber nach. Aber manchmal ist es eher wie so eine Ikone, vermute ich, befürchte ich. Wir werden da später nochmal drauf eingehen. Wir gehen jetzt einfach mal einen Schritt weiter, weil diese Frauen hören das und jetzt hat es Klick gemacht, ja, und sie flippen total aus, vermute ich mal, ja. So an ihren Reaktionen, ja? Sie rennen los und sie rennen als erstes wohin? Natürlich zu den Aposteln. Die werden hier auch Apostel genannt, ja, also zu den Jungs, zu den Jüngern hier. Und da waren noch einige andere dabei. Sie haben nur eins, sie wollen ihnen die freudige Nachricht sein. Jesus lebt, er ist auferstanden. Und jetzt kommen sie zu den Aposteln und das ist die zweite Gruppe. In Vers 9 heißt es, und sie kehrten von der Gruft zurück und verkündeten dies alles den Elfen. Also es sind keine Elfen, das sind einfach elf an der Zahl, ja, und den übrigen allen. Es waren aber, das haben wir eben gesagt, wer das alles waren, die Frauen. Und Vers 11 heißt es, und diese Reden begeisterten die Apostel. Ja, sie sagten, Halleluja, er hat uns ja immer gesagt, sie waren ja die Gesandten des Herrn. Sie waren ready dafür. Nein, so war es nicht. Es heißt hier, und diese Reden schienen den Aposteln, die da sitzen, wie Geschwätz. Und sie glaubten ihn nicht. Geschwätz. Und sie glaubten ihn nicht. Warum glaubten sie ihn nicht? Zum einen garantiert, das sind doch Frauen. Hey, das sind doch Frauen. Ja, die sind immer gerade so emotional, ja. Die flippen immer gerade so aus. Die sind immer gerade so charismatisch drauf. Hey, früher war das so. Früher waren Frauen, das ist übrigens ein Beweis dafür, dass diese ganzen Geschichten hier wahr sind. Ja? Es wird ja immer gesagt, das stimmt ja alles gar nicht. Wenn das hier eine Lügengeschichte wäre, dann hätten die Schreiber, dann hätte Lukas, Matthäus, Markus und Johannes, die hätten nie, in der damaligen Zeit war das so, Frauen als die genommen, die den Beweis bringen. Damals war das leider so, dass in der Gesellschaft die Frauen nicht so viel zählten. Aber wir haben gesehen, das hat sich mit Jesus aufgelöst. Und Jesus zeigt es genau zuerst den Frauen. Das waren sowieso die dynamischsten. Ja? Die waren nämlich zuerst am Grab. Die hatten am meisten Feuer im Hintern gehabt. Und hier sind es wieder die Frauen, die kommen. Ist es nicht oft so? Auch in der Gemeinde sind viele Frauen, die den ersten Schritt tun. Und jetzt kommt er schon wieder mit dem Thema. Das ist so. Es ist echt so. Okay. Und sie kommen und sie sagen, Frauen. Ja? Vielleicht war es aber auch einfach Selbstmitleid. Sie waren versunken in ihrem Selbstmitleid. Sie wollten gar nichts anderes mehr hören. Da kommen irgendwer, ach, jetzt kommen schon wieder irgendwelche Leute mit irgendwelchen Geschichten. Komm, seid still, Geschwätz. Kann aber auch sein, sie hatten ja ihre eigenen Vorstellungen. Sie hatten ja damit gerechnet, dass Jesus sein Reich auf der Erde aufrichtet und sie die Ministerposten bekommen und so weiter. Und jetzt war Jesus am Kreuz gestorben. Und der ganze Klemmer war weg. Und sie saßen dort. Also, alles, was Sie jetzt hören, Kategorie Mülltonne. Geschwätz. Das ist tragisch. Ich will mal ein bisschen persönlich werden. Manchmal, so als Pastor, hat man manchmal auch so den Eindruck, man steht hier vorne und man schwätzt. Also ich sage jetzt nicht, dass ich jetzt hier das bewusst hier irgendwelches Geschwätz ablasse, aber einfach von der Reaktion... Ja, geht es einem manchmal so wie den Frauen, ja? Die Frauen, die waren so voller Begeisterung, bringen das weiter und sie stößen gegen die Wand. Ich predige gern hier, versteht mich nicht falsch, ja? Ich habe auch schon in Gegenden, in Gemeinden gepredigt, da habe ich gedacht, ist irgendwas an mir dran, ja? Die Leute haben mich nur kritisch angeguckt, die ganze Zeit und haben keine Miene geregt. Da dachte ich, sind die jetzt begeistert, sind die jetzt tot gelangweilt oder was ist jetzt los? Hallo? Ja, und aber dennoch, ich frage mich manchmal von der Reaktion her, ja, wenn manchmal der Text so hammermäßig ist und das springt mich hier an. Eigentlich müssten sich alle bekehren, die noch nicht bekehrt sind. Eigentlich müssten alle total, vielleicht auch jubeln und Amen rufen. Klar, ich meine, wir sind jetzt vielleicht eine Gemeinde, wo das jetzt nicht so praktiziert wird oder so. Vielleicht traust du dich auch gar nicht so. Wir sind jetzt auch nicht, dass wir hinter jedem Satz Amen. Sag doch mal Amen und so, darum geht's nicht, ja. Aber manchmal empfinde ich das so. Wie wird das wahrgenommen? Ist es nicht so, du gehst gleich wieder raus, du unterhältst dich vielleicht mal kurz noch über die Predigt und dann geht's weiter, Business as usual und wir leben unser Leben ganz normal weiter. Mit anderen Worten, oh, das war jetzt nochmal eine Predigt. Ja, wir haben Haus und Ding, so einen Daumen, den kann man verstellen, ja, einfach so. Oder ganz oben. Aber was machen wir damit? Was machen wir damit? Und wisst ihr, was hier noch tragisch ist? Das ist mir so bewusst geworden. Ich frage mich, was wäre passiert, wenn Jesus gesagt hätte, naja, ich habe ja die Jungs da 3 Jahre lang ausgebildet, Dimension Glauben, ich habe ihnen ja gesagt, selig sind, die nicht sehen und doch glauben und so weiter und all diese Dinge. Ich schicke jetzt die Frauen dahin und das reicht. Oder? Was wäre dann aus den Jüngern geworden? Hab mich echt mal gefragt. Wären das auch diese Apostel geworden, die dann um die ganze Erde rumgezogen sind und das Evangelium weitergegeben haben? Was wäre gewesen, wenn es nur die Frauen gewesen wären und die hätten gesagt, Geschwätz, haut ab. Nun, Gnade Gottes, Jesus ist ja später noch erschienen. Aber wie ist das bei uns? Wie ist das bei dir? Wenn du in der Bibel was liest, wenn du eine Predigt hörst, wenn du mit jemandem sprichst, vielleicht im Hauskreis, und eigentlich, da kommt was auf dich zu und irgendwo kannst du das nicht einordnen, aber du ordnest es ein, du sagst einfach, Geschwätz passt nicht in meine Lebensphilosophie hinein. Was machst du damit? Ist das nicht tragisch? Ich habe so gedacht, das ist doch absolut tragisch. Obwohl Jesus jetzt durch seinen Heiligen Geist reden will, Wir haben eben gesungen, Heiliger Geist, zeig mir das Herz des Vaters. Okay, jetzt macht er das. Aber er hat, Achtung, er hat seine Art, uns zu zeigen, wie er das macht. Er macht das nicht so, wie wir das denken. Er hat seine eigene Art. Und was ist, wenn du jetzt einfach sagst, Geschwätz, dann wird sich nichts verändern. Dann säßen die Jünger vielleicht jetzt noch in ihrem Oberkämmerchen und würden Trübsal blasen. Ja? Ich find's tragisch, wenn man diese Gedanken mal weitergeht. Nun, einer von ihnen, der hat weitergedacht, beziehungsweise zwei. Es waren nämlich Petrus und Johannes. Und es heißt hier im Vers 12, Petrus aber stand auf und lief zur Gruft. Also Johannes war auch dabei. Der wird nur hier nicht erwähnt. Und als er sich hineinbeugt, sieht er nur die leinernen Tücher. Ihr habt hier so dieses Bild, ja. Beugt sich rein, sieht die Tücher, sieht das leere Grab. Und er ging nach Hause und wundert sich über das, was geschehen war. Nun, wundern ist vielleicht jetzt auch nicht der große Durchbruch. Ja, aber ja, wenn man sich jetzt nur wundert, Silvesterfeuerwerk. Boah, oh, oh, ah, und so, ja, diese Sachen. Und da haben wir es schnell wieder vergessen. Bei Petrus war das ein anderes Wundern. Das weiß ich, bin ich überzeugt von. Petrus war völlig am Boden. Er war derjenige, der am tiefsten am Boden war. Er hatte Jesus verleugnet. Überlegt euch das mal. Das Letzte, was Jesus von Petrus gehört hatte, war gewesen, ich kenne den nicht, und flucht noch über Jesus. Das waren die letzten Worte, die Jesus im Ohr hat von Petrus. Und das wusste Petrus. So war ihm Jesus in Erinnerung geblieben. Oder Jesus war ihm so in Erinnerung geblieben. Und jetzt ist Petrus da am Boden und er wundert sich. Und dieses Wundern ist etwas, was ihn begleiten wird. Bis Jesus ihm nachher erscheint. Und er wird ihm nachfolgen. Er wird sogar für ihn sterben am Ende. Das ist ein Wundern, was gut ist. Das ist ein Wundern. Eigentlich sollten wir uns wundern. Es sollte mit uns gehen. Ja? Es sollte uns beschäftigen. Es sollte uns begleiten. So wie das bei Petrus der Fall war. Finde ich eine sehr gute Sache. Und schauen wir uns noch die Emmaus-Jünger an. Ab Vers 13. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit namens Emmaus, 60 Stadien, also circa 3 Stunden von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Ich finde das schon fast lustig. Ja? Sie reden da, sie sind total energisch sich am Unterhalten über das, was passiert ist. Tod Jesu, Erdbeben und diese ganzen Geschichten. Und Jesus geht jetzt einfach mit ihnen, als wäre nichts gewesen. Wie so ein Passant, wie du sitzt in der S-Bahn, ja, mit einem Freund, mit einem Kollegen und du hältst dich laut über den Gottesdienst, über den Predigt, über Jesus. Ich weiß nicht, ob du das machst. Also ich muss ehrlich sagen, ich muss echt zugestehen, ich saß vor einiger Zeit mal mit jemandem in der S-Bahn. Der hat eher ein lautes Organ und er sprach da so ganz laut von Jesus und wie das für ihn alles so, was das für ihn bedeutet. Und es ist einem schon ein bisschen peinlich, oder? Mal so ganz ehrlich. Aber es wäre doch cool, oder? Das wäre doch ein Zeugnis, wenn andere Leute es einfach mitbekommen in dieser Stille. Da wird ja über alles Mögliche gelabert. Ja? Und diese Emmaus-Jünger, die achten gar nicht darauf, wer um sie herum ist. Sie sind so in der Diskussion, sie reden über diese ganze Geschichte und da läuft plötzlich dieser fremde Wanderer neben ihnen. Man ging ja damals auch in größeren Gruppen, dass wenn man überfallen wird, ja, dass die Gefahr nicht so groß ist, dass man überfallen wird. Deswegen ist man immer in so einen Pulk gelaufen. Und sie erkennen Jesus nicht. Ich weiß nicht, warum. Es heißt hier, ihre Augen wurden gehalten. Irgendwie hat Gott ihnen die Augen verschlossen. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Niedergeschlagen ist das richtige Wort hier für ihren Zustand. Das war eine Niedergeschlagenheit wie nach einer verlorenen Schlacht. Wie wenn du in einer Sackgasse drin bist, wenn du einfach nicht mehr weiterkommst. Kennst du das? Kennst du das Gefühl? man deprimiert ist, vielleicht auch in einer Depression, einfach am Ende ist. Sie hatten so viel Hoffnung in diesen Jesus reingelegt. Die letzten Jahre, sie waren wahrscheinlich auch mit ihm unterwegs, wobei es nicht die 12 Jünger hier waren von denen, sondern es waren andere, aber sie kannten das, sie hatten so festgehalten daran. Und jetzt war alle Hoffnung zerbrochen. Und es heißt hier, Vers 18, einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihnen: Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Also offensichtlich haben da alle Menschen gewusst, was da passiert ist. Das hat Kreise gezogen. Und er sprach zu ihnen: Was denn? Ja, was denn? So ganz cool, so, ja. Ich meine, er lügt ja nicht. Er sagt ja nicht: Nö, weiß ich nicht. Er sagt: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Stimmt. Aber merkt ihr, das war's für sie. Ende der Fahnenstange. Hast du dich nicht gehört? Dieser große Prophet, der da gelebt hat, der hat so viele tolle Sachen gesagt und was er alles erzählt hat. Und dann kamen die hohen Priester und sie haben dem Ganzen ein Ende gemacht. Sie haben ihn gekreuzigt, die haben ihn umgebracht. Und das war's. Und deshalb sind wir jetzt niedergeschlagen. Deshalb sind wir fertig. Vers 21, wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Ja, es gab tatsächlich eine Zeit, wo wir die Hoffnung hatten, dass dieser Jesus uns erlösen wird, dass dieser Jesus uns befreien. Klar, ich meine, er ist gestorben und er hat ja damals auch gesagt, dass das wird für unsere Sünden sein und wir haben das auch irgendwie schon verstanden, aber ja, wir müssen jetzt damit zurechtkommen. Wir werden ihm ein Denkmal errichten, wir werden eine neue Religion gründen, ja, also wir werden ihn wirklich verehren. Vielleicht machen wir das Kreuz zum Symbol für die neue Religion, ja. Vielleicht hängen wir ihn sogar noch dran, damit wir uns an ihn erinnern. Und dann werden wir ihn verehren. Durch die Geschichte hindurch. Wir werden uns zurückbesinnen auf den großen Religionsstifter Jesus, was er alles erzählt hat. Und wir werden versuchen, dem nachzueifern, so zu leben, wie er das will. Und dann sagen sie weiter: Doch auch bei all dem ist heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Da habt ihr recht. Aber das waren nicht die Frauen, die euch aus der Fassung gebracht haben. Das war der Heilige Geist. Der hat euch aus der Fassung gebracht. Das ist Gottes Wunsch. Wenn wir vorhin gesungen haben: Heiliger Geist, zeig uns das Herz des Vaters. Er wird dich aus der Fassung bringen. Er wird versuchen, dich aus der Fassung zu bringen. Und wenn er es nicht schafft, dann werden vielleicht Dinge um dich herum passieren, die dir nicht schmecken. Aber er will dich aus der Fassung bringen. Er will, dass du nachdenkst. Er will, dass du unruhig wirst. Er will, dass du aus der Comfort-Zone rauskommst und dich auf ihn einstellst. Ja? Und als sie sein Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engel gesehen hätten, die sagen, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt haben. Oh, jetzt haben sie eine ganz schöne Latte aufgezählt. Und man müsste eigentlich den Jungs sagen: Ja und? Habt ihr es geglaubt? Nein? Warum nicht? Ey, die haben so viel erlebt. Und dann sagt Jesus, Vers 25, und er sprach zu ihnen: Ihr Unverständigen und im Herzen zu träge. Volksbibel sagt da: Mann, warum kriegt ihr das nicht gebacken? Ja? Mann, warum kriegt ihr das nicht gebacken? Das ist doch so logisch. An alles das zu glauben. Warum glaubt ihr nicht an alles das, was die Propheten geredet haben? Jetzt guckt mal, allein diese Emmaus-Jünger, als ob Jesus ihnen sagt: Ihr habt die Bibel. Ihr wart mit Jesus zusammen, der euch alles erklärt hat. Ihr habt den Heiligen Geist erlebt, der auf sie kam. Erinnert ihr euch, als sie Jesus nachfolgten? Sie haben gesehen, dass Tote auferstanden, dass Kranke geheilt wurden, alles Mögliche. Ihr habt sogar noch Augenzeugen, die das leere Grab sahen. Und ihr habt Engel, die euch davon berichtet haben. Mann, warum kriegt ihr das nicht gebacken? Warum glaubt ihr das nicht? Vers 26, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärt er ihnen alle, in allen Schriften, das, was ihn betraf. Wisst ihr, was hier steht? Dir reicht eigentlich das Alte Testament, das Neue brauchst du gar nicht. Du fragst dich vielleicht, wofür gibt es überhaupt das Alte Testament? Warum lehren die da überhaupt das Alte Testament? Weil das Alte Testament voll ist von Jesus. Paulus sagt, ich wusste unter euch nichts anderes als nur Jesus. Deshalb lies deine Bibel. Und wenn du Christ bist und hast einen Heiligen Geist und sagst, Gott, ich lese zurzeit Hesekiel. Hesekiel, ja. Aber ich muss euch sagen, ich habe nie so viele Aha-Erlebnisse gehabt, nach fast dem 20. Mal Hesekiel lesen, ja, wie dieses Mal. Am Anfang dachte ich mir, nein, Herr, was soll das? Warum muss dieser Hesekiel da drin sein, ja? Und wie viele Kapitel sind es? Ein paar 30 oder was? Gefühlte 70, ja? Aber plötzlich kommen da Dinge raus und letzte Woche, boah, ich sage, Halleluja. Und wisst ihr, bleibt dran, das ist so wichtig. Das ist so wichtig, in allem kommt Jesus raus, es geht um Jesus. Vers 28, und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wolle er weitergehen. Weißt du was, Jesus drängt sich niemand, Jesus drängt sich dir nicht auf. Jesus wird da nie einen Aufstand machen, wenn du sagst, Jesus, bitte draußen bleiben. Ja? Ich muss hier rein, das ist ein Bereich hier. Jesus sagt, okay, ich bleib draußen. Ich gehe schon mal weiter. Jesus drängt sich niemand auf. Wenn du es nicht haben willst, geht er weiter. Er will dich nicht zwingen, ihn dabei zu haben. Und dann heißt es in Vers 29, und sie nötigten ihn, und sagten, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot, segnete es und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn. Bing! Blitzmerker. Ja, sagt man heutzutage. Blitzmerker. Es hat lange gedauert, aber sie haben ihn erkannt. Und er wurde vor ihnen unsichtbar. So schnell ging das. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Ich meine, da musste schon ganz viel gezündelt werden, ja, bis da mal ihr Herz entbrannte. Ja, das war schon wie so ein nasser Sack, bis dass da mal wirklich das Ding in Flammen aufging. Es hat lang gedauert. Und wie lang, man hat den Eindruck, und Jesus kommt noch mit ihnen und erklärt ihnen da stundenlang noch auf dem Weg, was ihn betrifft und. Und endlich geht ihnen das Herz auf. Und ich komme hier zur Anwendung. Vers 33 heißt es, und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Ja? Ich meine, die kann jetzt nichts mehr halten, es war Nacht und es war gefährlich. Hatten sie nicht vorher gesagt, Jesus, komm lieber rein, es ist zu gefährlich draußen, es ist Abend. Es ist Nacht und die zwei machen sich auf und gehen diese ganzen 3 Stunden wieder zurück nach Jerusalem. Egal, ob da irgendwelche Räuber auf sie lauern oder was auch immer, die waren so hyped up, ja, dass sie zurückgehen. Sie wollen nur noch eins, sie wollen den anderen davon erzählen, Jesus lebt, er ist nicht mehr tot. Und sie fanden die 11 und die mit ihnen waren, versammelt. Und sie sagten, also wer sagt, die Jünger sagten, die da zurückgeblieben waren, die haben nämlich auch schon Jesus in der Zwischenzeit erlebt, der Herr ist wirklich auferweckt worden und im Simon erschienen. Und sie, die Emmausler, erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war am Brechen des Brotes. Was haben uns diese Begegnungen zu sagen für uns, für dein Leben? Für mein Leben. Die Frauen, wie gesagt, die hatten mit Sicherheit am meisten Feuer im Hintern und trotzdem müssen sie hören, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Weil sie Jesus verehren, aber nicht mit ihm rechneten. Wenn Jesus dein Leben nicht grundsätzlich und grundlegend prägt und beeinflusst, dann ist es für dich wie das Gleiche für die Frauen. Ich drück's mal krass aus. Dann ist der Gottesdienstbesuch, das Kommen zum Gottesdienst, wie als kommst du zum Grab Jesu und stehst andächtig vor dem Grab und singst ein paar Lieder und hörst ein paar ehrfürchtige Reden über den Jesus, was er alles getan hat. Aber er ist tot. Da haben wir hier eine Beerdigungsfeier, eine Erinnerungsfeier. Dann ist selbst eine Worship-Zeit kann dazu werden, wo wir von dem großen Jesus singen, was er alles getan hat für uns. Oder die Emmaus-Jünger. Jesus muss zu ihnen sagen, im Vers 25, ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Glauben heißt nicht einfach, ich glaube. Glauben heißt auch nicht, ich bin tiefgläubig. Glauben heißt noch nicht mal, verbal zu sagen, ich ehre Jesus. Jesus, ich verehre dich. Jesus, ich liebe dich. Das reicht nicht aus. Glauben heißt, tun und handeln und Jesus rechnen. Und das eins zu eins umsetzen, von ihm abhängig zu sein, aktiv zu werden, aktiv zu handeln. Und das sehen wir so super bei diesen Frauen, ja? Die handeln aktiv, die werden aktiv. Die setzen das um. Jesus lebt und sie gehen nicht nach Hause oder sie legen dort trotzdem ihre Grenze nieder. Nein, sie gehen direkt zu den Jüngern und geben das weiter, weil das hat sie völlig erfasst. Die Emmaus-Jünger genauso und Petrus letztendlich auch. Das Zauberwort in dem Ganzen ist Gehorsam. Ist Gehorsam. Gehorsam heißt einfach, ich setze das um. Also ich höre jetzt sonntags eine Predigt zum Beispiel. Und es ist für mich nicht Geschwätz, sondern ich sage, was habe ich zu lernen in meiner aktiven Beziehung, in meinem Leben mit Jesus? Wie kann Jesus in meinem Alltag noch sichtbarer werden? Wie kann Jesus aus dem Grab rauskommen und in den Alltag kommen, in das Leben hineinkommen? Überlegt mal, die Bibel redet davon, dass der alte Mensch ist vergangen. In dem Moment, wo ein Mensch an Jesus glaubt, wird er eine neue Kreatur, da entsteht was Neues, ein neues Leben. Und dieses neue Leben, da ist Jesus Teil davon. Und ich entscheide mich jedes Mal, wenn ich aufstehe, Ich drücke es mal so bildlich aus. Ich entscheide mich jedes Mal, wenn ich aufstehe, welches Leben lebe ich heute? Lebe ich in diesem alten Leben, in meiner alten Natur? Also das heißt, ich bestimme, wo es lang geht. Ich sage, was ich tun will. Und ich bitte Jesus, segne das, was ich tue. Oder sage ich, nein, ich habe ja was völlig Neues. Jesus, und ich beanspruche das jetzt für mich, dieses neue Leben. Und ich will in diesem neuen Leben, wie es die Bibel so schön sagt, wandeln, leben. Und ich bitte dich, sei du wirklich mein Ein und Alles. Bestimm du mein Leben. Führe du mich in diesem Leben drin. Und dann öffne ich die Bibel. Dann habe ich den Wunsch, dass der Heilige Geist zu mir spricht. Heiliger Geist, zeig mir das Herz des Vaters. Versteht ihr? Dann geht es nicht mehr darum, du musst jeden Tag stille Zeit machen. Nein, dann geht es darum, dass ich sage, wow, ich will, dass dieser lebendige Jesus Teil hat in meinem Leben. Das beginnt morgens, wenn ich aufstehe. Ich stehe halt eine Viertelstunde früher auf. Ich beginne oder lese meine Bibel in der S-Bahn oder was auch immer. Ja. Ich nehme Zeit und ich erwarte das jetzt, dass du redest. Erwartest du das? Oder sagst du dir, nö, ist auch, okay, das Buch hat Gott uns halt gegeben, gehört halt auch irgendwie noch dazu, dass ich das lese. Aber das ist ja auch wieder alles so, ja, das muss ich auch noch mitnehmen. Dann sind wir wieder bei dem Thema Religion. Das ist das. Dann verherrliche ich dann ehre ich vielleicht halt doch einen toten Jesus. Deswegen ist im protestantischen Glauben das Kreuz nicht mehr besetzt, sondern leer. Weil Jesus auferstanden ist. Wir müssen uns nicht mehr niederknien vor einem Kruzifix, vor einer toten Geschichte. Aber bitte, lass uns jetzt nicht über irgendwelche Andersgläubigen uns runter machen, ja? Ich befürchte, dass wir das häufig auch so machen, dass wir vor einem Kruzifix beugen, dass Jesus hat das alles getan, aber ich muss ja jetzt selbst gucken, wie ich zurechtkomme, wie ich lebe. Und Jesus hat gesagt im Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, dass ihr das Leben in der Fülle habt. Und wie weit hat das Leben Jesu Auswirkung auf dein Leben? Auf dein Familienleben? Auf dein Berufsleben, auf dein Gemeindeleben, auf dein Beziehungsleben, auf dein Partyleben. Oder ist es einfach eigentlich nur, ich lebe mein Leben in meiner alten Natur, in dem, wo ich ja sowieso drin bin und erkenne gar nicht, Jesus hat ja was Neues in mich reingesetzt und gesteckt. Und das kann zum Ausbruch kommen, das kann zum Ausdruck kommen in meinem Leben. Römer 6, wer eine Bibel dabei hat, schlag das mal auf. Römer 6 spricht Paulus eigentlich von der Taufe. Aber dort kommt das zum Ausdruck. In Römer 6 sagt Paulus, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden, weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Versteht ihr? Erstens, meine Taufe wird es sichtbar. Ich will jetzt nicht wieder auf der Taufe rumreiten, aber es ist doch interessant, dass diese Taufe, von der Johannes, von der Paulus spricht, heute im Großen nicht mehr praktiziert wird. Ich spreche von einer Glaubenstaufe, von einer Erwachsenentaufe. Da wird das nämlich sichtbar. Da kommt der Mensch und sagt, ich glaube an Jesus. Und ich bringe das jetzt zum Ausdruck, weil da haben wir dieses Bild. Hier bin ich, mein alter Mensch, der Roland, mit all seinen Fehlern und Schwächen und Sünden und alles Mögliche. Ja? Und ich werde untergetaucht. Das war der Alte. Und ich tauche wieder auf und da ist was Neues. Und ab sofort wird die ganze unsichtbare Welt und die sichtbare Welt, muss ich daran festhalten, dass ich ein neuer Mensch bin. Ich bin zwar immer noch der Alte, aber ich proklamiere das jeden Tag neu, wenn ich aufstehe. Jesus, ich weiß, wie Paulus sagt, dass in mir nichts Gutes wohnt, aber ich komme jetzt, ich möchte als neuer Mensch leben. Und das spreche ich aus, in diesem Neuen, was du neu geschaffen hast. Deswegen heißt es hier, unser Leben hat er neu gemacht, innerlich. Ich bin immer noch der gleiche Roland, ja, aber er hat was in mich hinein neu reingesteckt. So, und jetzt sage ich Jesus und jetzt will ich mit dir leben. Und jetzt zeigt er mir Dinge. Es ist nämlich nicht das Problem, dass er dir die Dinge nicht zeigt. Das Problem ist, dass wir die Dinge nicht umsetzen. Ja, wir gehen in die Gemeinde und sagen, okay, Gemeinde gehört dazu, aber die Gemeinde muss sich irgendwie einflechten lassen in mein Leben. Und das ist falsch. Die Gemeinde ist eigentlich das A und das O, das heißt, Gemeinde ist da, wo Menschen, erneuerte Menschen zusammenkommen und ich sage, okay, und ich will jetzt als neuer Mensch leben. Und das ist mit das Wichtigste, dass Jesus mich einnehmen kann. Also die Gemeindeaktivitäten, die flechten sich nicht einfach ein in meine Lebensphilosophie, sondern ich möchte mich von Gott einflechten lassen in das hinein, was er will. Oder nehmen wir das moralische Leben, ein ganz heißes Thema. Ein ganz heißes Thema, das moralische Leben. Ich lese die Bibel, ich glaube daran, du hörst eine Predigt, da wird vielleicht das ein oder andere angesprochen. Aber ich lasse mir da doch nicht reinreden. Wenn ich eine Beziehung habe zu einem Partner, dann entscheide ich, wie weit ich gehe. Ja? Ob ich Sex habe mit der Person oder ob ich keinen habe und wann Ehe beginnt, wann Intimität beginnt, das entscheide ich. Das ist ein ganz heißes Thema. Aber ich stelle das immer wieder fest. Wir reden über das Thema, wir haben irgendwelche Dinge, die wir aufgeschrieben haben, aber letztendlich hört es dann irgendwo auf. Plötzlich fängt man an und sagt, ey, das bestimme ich, da lasse ich mir nicht reinreden. Das ist eigentlich tragisch. Lass ich mir reinreden, in allen Bereichen. Da wird sogar eine Biografie ausgefeilt, was weiß ich, da werden heute, früher hat man von Missionseinsätzen gesprochen, hat man Leute gesagt, hey, geh doch aufs Missionsfeld. Als ich damals nach Afrika gegangen bin, da war das Ende offen. Man musste sich mindestens für 2,5 Jahre verpflichten, aber mit Ende offen. Vielleicht ist es auch das ganze Leben. Heute macht man zum Beispiel einen einjährigen Auslandsaufenthalt. Das ist eine feine Sache, das kann man machen, ja. Aber häufig wird das eingebunden in einen Lebenslauf. Es soll in mein Leben reinpassen. Versteht ihr? Alles, wir gestalten unser Leben und ich frage mich, wie ist das mit dem Leben? Ist das das neue Leben, was wir da gestalten oder ist es das alte Leben? Wenn es das neue Leben ist, dann lebe ich das Leben mit Jesus und sage, Jesus, mach du, was du willst. Du sollst an der ersten Stelle stehen. Um dich soll es gehen. Du sollst verherrlicht werden. Es hat mir jemand gesagt, viele Menschen leben, um zu sterben. Andere sterben schier daran, um endlich zu leben. Aber die Auferstehung Jesu bedeutet, du lebst, um zu leben. Und ein Leben zu führen, was er möchte. So, und jetzt sind wir dran. Ich, du, wir sind dran zu sagen, Jesus, ich will dieses Leben leben. Das Leben, was du mir gegeben hast. Und das bedeutet, es bewusst innerlich zu sagen, innerlich und äußerlich, rede du in mein Leben rein. Mach das mal, diese Woche. Erinnere mich doch, Jesus, an die Dinge, wo du mich eigentlich schon lange dran erinnerst. Auch mir sind bis jetzt die Augen zugegangen, weil ich so ein Blitzmerker bin. Ja? Und plötzlich öffnet Jesus wieder deine Augen und erinnert dich an eine Sache, die du vor 5, 10 Jahren schon gehört hast von ihm. Es gibt so Dinge auch in meinem Leben. Hey, das habe ich dir doch schon vor 10 Jahren gesagt. Warum hast du das immer noch nicht gemacht? Okay, weil ich es vielleicht erst jetzt checke, weil ich mich erst jetzt vielleicht dafür öffne. Lass uns aufstehen und beten. Jesus, und du bist jetzt hier, wir haben das am Anfang gesagt, du bist nicht tot. Ich möchte das bekennen, wo ich dich manchmal, bewusst oder unbewusst, meistens unbewusst, als Ikone verehre. Wo es genauso ist, ob meinetwegen wie in der katholischen Kirche, wo ich irgendwo ein paar Kerzen aufstelle und vor einem Kruzifix niederknie und bete dazu etwas Vergangenem. Und merke gar nicht, wie der heilig innigste Glaube für mich zum Götzen geworden ist. Und ich möchte das bekennen. Und wir kommen zurück zu dir. Du bist auferstanden, du lebst, du bist jetzt hier. Ich möchte bekennen, Herr, dass wir so häufig in dem Alten rumwuscheln, wuseln. Und du hast gesagt, ich habe euch neu gemacht und ich habe euch deshalb neu gemacht, damit ihr in diesem Neuen lebt. Und ich möchte dich bitten, dass du neu in unser Leben reinkommst, uns die Dinge zeigst, da wo wir vielleicht jahrelang, schon jahrzehntelang ungehorsam sind, wo wir vielleicht wie die Jünger Dinge abgetan haben als Geschwätz, wo wir wie die Frauen einfach nur verlegen sind, wie die Emmaus-Jünger einfach nur deprimiert und niedergeschlagen sind. Unser Leben als Christen, wir wundern uns, warum ist da kein Dampf drin, warum geht es da nicht vorwärts? Du kommst heute Morgen, um einfach zu sagen, ich bin gekommen, damit ihr das Leben in der Fülle habt. Und lade mich doch wieder neu ein in mein Leben. Gib mir Raum. Sei mir gehorsam. Ich möchte dich einladen, so Jesus einzuladen, wieder neu in dein Leben. Und ich wünsche mir so sehr, dass die Predigt nicht nur einfach ein Geschwätz ist, sondern dass es mit dir geht, wie bei Petrus. Nimm es mit, weil es dich wundert, weil es dich mitnimmt, weil es dich reinzieht. Nimm es mit und lass dich begeistern, lass dich anstecken. Jesus hat hier einige Menschen hier, mit denen er noch viel Größeres vorhat. Vielleicht sitzt du noch auf deinen Händen, aber Jesus hat schon längst zu dir gesprochen. Mach's doch, setz es doch um. Ich habe echt den Eindruck, sitzen Leute, die wissen ganz genau, was Jesus mit ihnen vorhat, was Jesus will. Aber bis jetzt ist es einfach, der Schritt des Gehorsams hat gefehlt. Die Bereitschaft, das umzusetzen, weil ich will ja mein Leben leben. Sag ja zu ihm. Sag, ich will dir von nun an nachfolgen, wie die Emmaus-Jünger, wie die anderen Jünger. Und mich gebrauchen lassen. Und lass dich füllen von seinem Heiligen Geist, von seiner Kraft, die dich anleitet dazu. Lass uns Gott anbeten.